Sally, hoi, das ist der Digitech-Podcast mit mir und Philipp Rüegg.
Luca Fontana.
Und mit mir Dominik Berlacher.
Luca ist so riesig. Er hat wieder ASMR ausprobiert.
Was?
Das ist der Luca Fontana. Fontana. Und ich habe es ein bisschen links, rechts noch. Damit man das hört.
Also ich kann ohne Luca seine Stimme in meinen Ohren nicht mehr einschlafen.
Das ist so. Ich lasse immer einen Podcast und nach 10 Sekunden schon viel.
So schön. So Sachen von euch zu hören, ehrt mich besonders.
Gell. So sind wir. Also, ich habe gesehen, ich habe das Bild überhaupt nicht eingestellt. Hey, ich muss immer noch ein Review schreiben zu dieser Elgato Facecam. Und je länger, je unzufriedener irgendwie. Es nervt mich wirklich, dass sie keine Einstellungen speichert. Ui. Du kannst speichern drücken. Es passiert nichts. Ich liebe so Funktionen. Für was ist der Knopf, wenn sie nicht speichern? So immer alle Einstellungen sind einfach jetzt wieder dahin.
Das ist wie die ewige Cookie-Speicher-Einstellung im Webbrowser.
Wenn du irgendwo es gibt im Fall ein Plugin, ich habe das.
Bitte. Nein, wirklich?
Ja, mal, es gibt ein Chrome-Plugin, das heisst I don't care about cookies.
Ja, aber ich brauche es natürlich mobile auch, oder?
Das stimmt, aber nur schon auf lokal, also auf dem PC hilft das extrem, es ist sehr erfrischend.
Dass man jedes Mal, wenn ich irgendwo auf eine Page gehe und es mir sagt, willst du alle Cookies speichern oder gar nicht, und du musst das jedes Mal einstellen und dann speichern drücken, aber es speichert es natürlich nicht wirklich, weil du tust ja Cookies ablehnen in dem Sinn, oder? Oder ist das meine, also ich einfach mal eins und eins zusammenzählt, ist das technologisch auch nicht das richtig erklärt?
Weißt du, da kommt kein Mensch draus.
Man weiß, es ist einfach mühsam.
Alle Daten gehst einfach weiter. Also, kommt das heutige Programm. Es steht Samsung Unpacked, heisst der Event, wo sie ihre zwei neue Telefone und eine Uhr vorgestellt haben.
Und Kopfhörer.
Und dann reden wir noch über das Xiaomi Mi Mix 4. Dann über Apple und Kinderpornos. Apple und, nicht Apple Kinderpornos. Und ich lese es nur, wie es in der Notizen steht. Geht es um das Hintertürchen, wo da Apple in ihren Telefon einbaut. Aber ich kann dann Dominik dann mehr darüber erzählen. Und dann über das PlayStation 5 SSD Upgrade. Dort habe ich doch noch ein paar Sachen zu erzählen. Und dann, dass Filme im Kino wieder kinoexklusiv werden. Oder exklusiver. Dann im Big Screen haben wir auch einiges. Dann haben wir Free Guy. Oder, Luca, das Mal ja?
Das Mal darf ich darüber reden.
Letztes Mal hat es versprochen und dann gemerkt, dass es noch ein Embargo gibt.
Nach 15 Gut. Minuten oder so. Ups.
Quiet Place 2 haben wir noch, The Forever Purge und Search Party. Und dann in der Spielecke Ragnarök, über den habe ich, glaube ich, noch nicht geredet, oder? Und Back for Blood und dann vielleicht noch Death Trash. Vielleicht noch. Ich muss schauen, über was wir schon geredet haben. Also komm,
Ragnarök, sagt mir etwas, aber vielleicht...
Ich schaue es danach nochmal schön an, ob wir es schon mal drin haben.
Vielleicht haben wir mal Backstage darüber geredet.
Wir fangen an mit dem Samsung-Event.
Ja.
Warte, ich habe dazu gar noch ein passendes Video. Dominik, erzähl dich mal, was ist denn dort so lässiges gekommen? Ich zeige dir so ein schönes Werbevideo von Samsung dazu.
Yeah. Das habe ich auch gesehen, das Werbevideo. Das ist fantastisch. Wirklich qualitativ, hochwertig, innovativ. Nein, der Event ist im Wesentlichen das Schönste daran, dass wir wieder physische Events haben können. Ich habe einfach das Gefühl, dass meine Artikel besser werden, wenn ich das Gerät tatsächlich in der Hand habe. Und ich habe Samsung Galaxy Z Fold 3 in der Hand und Samsung Galaxy Z Flip 3. Jawohl.
Eigentlich wird schon ab in den Namen.
Ja.
Aber das ist gut.
Das ist total gut. Weil ich muss sagen, das Fold ist ja da, wo ich am meisten Referenzdaten habe, weil ich habe noch die zweite Version vom ersten Fold habe ich da. Das ist da, wo nicht automatisch in Flammen aufgeht, wenn du es aufmachst oder so etwas.
Noch nicht.
Was noch nicht ist, kann ich noch werden. Nein, das Fold 3 wirkt wie ein sehr viel fertigeres Produkt. Es wirkt auch viel im Kontext von einem 1800-Franken-Phone massentauglicher.
Sagst du jetzt einfach so?
Ja, nein, es macht viel bessere Fallen wie der Vorgänger noch. Samsung ist jetzt auch dran, recht go viral, zum Beispiel mit Instagram, dass sie die aufgeklappte Version unterstützen, damit sie wirklich schön die ganz Breite haben. Lustigerweise ist Facebook macht die ganz Breite, Instagram nicht. Gleicher Konzern, da sieht man wieder mal, wer wie fest miteinander redet im gleichen Konzern.
Das ist geil.
Genau. Bildschirm schön, Kamera okay. Selfie-Cam, wo es jetzt im Inneren innen ist, die ist unter dem Bildschirm. Das heisst, du hast einen Bildschirm oben drüber geleitet, aber es ist, wie der Kollege von Now gestern so schön gesagt hat, also die andere Display-Kamera ist wie ein Hole Punch, einfach in sexy. Du siehst einfach ein Flecken, wo du das Gefühl hast, du hast Pixelfehler drin, anstatt der Kamera.
Hat es auch nicht gehört, ja.
Ja, ich habe ein Foto gemacht davon, es sieht wirklich nicht hübsch aus, aber Proof of Concept-mäßig, es funktioniert.
Es ist eben genau das ist jetzt das Fold 3. Das ist eben das. Was hat es nachher so ein Format? Es ist viereckig.
Es ist
also viereckig. Es ist viereckig. Ja, quadratisch.
Plus minus quadratisch, ja.
Okay, und.
Also, es ist zusammengefaltet ungefähr so. Mhm. Und aufklappt dann entsprechend etwas so. Mhm.
Das gehört natürlich jeder, der es lässt. Oh, ich habe da
das
Vollbild weggemacht.
Das sind sichtbare Dimensionen.
Ich sehe das. Ja, aber so ein A5-Format mäßig, aber eben halt quadratisch. Okay, aber eben schon immer noch, du hast in der Hand gehabt, bei alles.
Ja, es wiegt.
Aber schon immer noch Prügel.
Ja, es wiegt weit über 200 Gramm. Also es ist ein rechter Klumpen. Es ist auch, ich glaube nicht, dass es daran denkt, dass wenn du viel telefonierst, dass du das Teil die ganze Zeit am Ohr hast, wenn dann mit den neuen Headphones, der Galaxy Buds, die erschreckend leicht sind. Dort wiegt einer von diesen Dingen wiegt 5 Gramm. Also du hast praktisch nichts in der Hand, wenn du es auf der Hand hast.
Krass.
Er ist wirklich krass. Und der Sound ist auch
schon. Also leichter cool. Als die Dinge sagen doch so ultralicht, die Nothing Ear.
Ich habe keine Ahnung, wie schwer die sein sollen. Ich habe es nur gesehen, dass es transparent sind und gefunden. Das ist geil.
Nice. Okay, aber sonst, was hat das Teil sonst? Nichts relevant Neues, oder?
Also, nein, einfach wirklich so ein bisschen Bleeding Edge Specs. Also eben... Okay. Snapdragon 888 dienen, ein Sichtvoll RAM, ein Sichtvoll Speicher. Also je nach Version.
Und eben das halt. Und das eben jetzt so ein bisschen mehr von der Software her, von den Apps, ein bisschen bessere Unterstützung kommt. Es läuft scheinbar sehr vieles mit Tablet-Apps, habe ich irgendwo gelesen.
Habe ich noch nicht können verifizieren, habe ich nicht genug Zeit gehabt. Aber ich werde mir das Telefon noch genauer anschauen, weil es ist wieder mal
Zeit. Das
fühlt sich das Display an, also. Haben sie es auch ein bisschen lösen in der Mitte, wo du es ja klappst, oder? Wo ja das OLED-Display, nehme ich mal an, muss ja beugbar sein, oder wie man dem sagt, es wird ja zusammengeklappt. Und beim ersten, wo ich den mal in der Hand hatte, habe ich gedacht, also sie haben es ja mega gehypt vorher und dann habe ich den jetzt erstmal in der Hand gefunden. Das ist nicht dein Ernst, das ist doch einfach. Also weißt du, selbst wenn du es offen hast, in den Bildern siehst du immer schöne, flache Fläche, als ob da wirklich ein Display hättest, aber im Echt hast du einfach in der Mitte so wie im Wellen kam. Das
stimmt, ja.
Lächerlich gefunden.
Also, so ja.
Und also für das irgendwie 1800 Stutz oder so etwas auszugeben.
Also für die, die es nicht wissen, Samsung sagt, sie haben, und ich zitiere, das ist jetzt wirklich ein Zitat, die Gesetze der Physik gebrochen. Und sie haben Glas faltbar gemacht. Würde man jetzt nicht vermuten, wie man es tatsächlich anlangt. Es fühlt sich überhaupt nicht an wie Glas. Es ist immer noch eine recht weiche Oberfläche. Darum habe ich extra gestern an dem Event noch mein erstes mitgenommen, um können vergleichen.
Sehr gut.
Es fühlt sich immer noch genau gleich an. Also ich bin mir ziemlich sicher, irgendetwas haben sicher weiterentwickelt dran, aber du als User unbedarft merkst das nicht.
Okay.
Ja, der Falz in der Mitte, der ist nicht weg, aber er ist reduziert. Wenn du gerade aufs Bild schaust, das war aber schon beim ersten so, wenn du gerade aufs Bild schaust, dann siehst du ihn in der Regel nicht, außer du hast komisches Licht. Weil sobald du aber so ein bisschen schräg schaust oder so irgendetwas ist vorbei, dann siehst du den Fall recht prominent.
Ja. Also etwa in 99% der Fälle, wo du nicht genau gerade auf dein Handy schaust. Oder?
Ja, ich vermute mal, dass du dich wie so daran gewöhnen wirst, das Handy in einem gewissen Ding zu heben. Damit der Falz verschwindet. Aber es ist wahrscheinlich eine gelernte Fähigkeit.
Okay.
Ja.
Und das andere ist das Flip. Und das ist das, was das Flip-Phone ist,
richtig, oder? Das Flip. Also wo sich das Fold wie ein Buch öffnet, öffnet sich das Flip wie ein Taschenspiegel über die Schmalkante.
Ja.
Selbst mal als... Also es hat einfach weit weniger Akku, immer noch recht gute Specs. Und mir, für meine recht grob schlechtigen Hände, ist es fast zu fein gewesen.
Also was?
Okay. Ja, also wirklich, also es ist 183 Gramm, wenn ich mich nicht alles täusche, bis um die 180 Gramm. Es ist sehr leicht, es ist sehr kompakt, es hat sehr kleinen Akku. Und es ist sehr, also Das war schon recht lustig. Wir haben am Event darüber geredet. Also ich und andere Journalisten haben darüber geredet. Und dann so die, zum guten Glück haben wir auch Frauen im Tech-Journalismus in der Schweiz. Die haben mega Freude daran gehabt. Und wir Männer, eigentlich alle so mit etwas grösseren Händen, so ein bisschen so. Es ist so ein bisschen viel.
Aber es ist doch bedient.
Aber es ist doch, wenn du aufklappst, jetzt so eine ziemlich normale Größe, oder? Was ist es? Wie viel Zoll ist
es? Verreckt. Ich habe es gestern aufgeschrieben, ich habe es vergessen. 6 irgendetwas. Es ist einfach, das Bildformat ist einfach sehr. Du hast die Schmalkante ist sehr schmal und die Langkante ist okay. Sehr lang. Also es ist wie so, wenn du Bilddiagonalen anschaust, kommst du auch so auf irgendwie deine 7 Zoll. Aber es ist halt, das Seitenverhältnis ist anders.
6,7 Zoll, ich meine, das ist ja ein Riesenbrückel wieder.
Ja, musst einfach mal schauen, wie schmal das ist. Also das ist, wenn du die 6,7 Zoll, das ist
ja
recht.
Also aber es wird ja nicht dünner sein. Also weißt du, ich glaube, es ist einfach in dem Fall ein, also, wie ein Samsung...
Ja, OnePlus 9 Pro, kann ich gerade sagen, hat auch 6,7.
Ja, oder? Ich habe auch das Gefühl, es ist doch, also dem, das scheint mir doch eigentlich dem Fall wirklich, eigentlich, wenn man es aufklappt, hat man das Gefühl, ist das ein normales dünnes Telefon. Also.
Ja, einfach, ja. Einfach, also es ist, ich habe das Gefühl gehabt, als ich es gehabt habe, habe ich wirklich das Gefühl gehabt, es ist länger. Weil, wo es beim Fold drauf setzt, dass du möglichst viel Arbeitsfläche auf dem Bildschirm hast und Multiscreen und hast du nicht gesehen. Kannst machen, ist eigentlich im Wesentlichen beim Flip drum. Entschuldigung, ich Flip vor.
Ja.
Beim Flip. Aber es ist nicht länger, gell? Es ist immer noch das 22 zu 9. Das ist
ja irgendwie so. Ja, eben, es ist so ein bisschen so, habe ich das Gefühl. Also 22 zu 9
könnte man schon vorstellen, weil.
22 zu 9.
Also das OnePlus 9 hat ja auch 6,7 Zoll, aber es hat ja Infinity Display. Also du hast ja quasi ein bisschen Display, das wie auf der Seite runtergeht, wo nach oben abgebogen wird. Und beim Flip hast du das ja nicht. Das ist wahrscheinlich, ich sage mal, die Kanten, die beim OnePlus auf der Seite ein bisschen nach oben gebogen sind, sind beim Flip oben und unten wie so angesetzt. Und dann hast du darum das Gefühl, wo der Dominik beschreibt, dass es ein bisschen länger ist eher als breit.
Ja, irgendwie. Okay. Oder es kann auch sein, der Effekt, dass ich es zuerst in der Hand habe und dort ist es so ein bisschen fast quadratisch, ein kleines Objekt. Und dann ist es im Flip gegangen, dass es wirklich zusammenklappt, ein unheimlich kleines Objekt ist.
Das ist aber schon geil.
Das ist super geil. Also da finde ich, sehr reizend.
Mhm. Aber es ist völlig nischig. Ich habe noch nie jemanden gesehen mit dem Telefon, oder? Kostet vielleicht auch mega viel, oder?
Ja, das ist auch recht.
Warte, ich schaue mal da. Ja, es geht noch zwar. Also geht. 1000 Stutz oder irgendwie so, oder?
Gottes Willen, also.
Ja, ja. Nein, ich sage, das ist einfach für Samsung ist das einfach ihr typischer Premium, ihr Premium-Preis, oder? Okay. Dann haben sie noch Kopfhörer vorgestellt?
Ja. Das sind Galaxy Buds 2. Und wenn wir jetzt mal wissen bei Samsung, sie machen zwischen Fold und der Zahl 3 keinen Abstand und zwischen Buds und der Zahl 2 ist auch kein Abstand. Das ist nämlich cool. So. Mhm. Und Buds 2, die sind so ein bisschen die Überraschung vom Tag, ehrlich gesagt. Also ich fand, ja gut, same, oder? So ein bisschen, haben sie einfach wieder Kopfhörer gemacht, weil es gerade jetzt war, noch Kopfhörer machen. Die sind im Rahmen von 150 Franken Wireless Earbuds. Sind sehr gut.
Das ist gut.
Ja, voll. Sie sind also wirklich extrem leicht. Also 5 Gramm, wenn sie in der Hand hast, merkst du wirklich nicht.
Ja.
Das Case finde ich auch ziemlich sexy. Also es ist aussen weiss und wenn du jetzt sagen, die grüne Kopfhörer hast, dann siehst du grün erst, wenn du es aufmachst. Also aussen ist einfach alles weiss. Also ich finde das ein recht schöner Designentscheid, wo auch visuell stark ist. Sound erstaunlich gut. Ich habe den Active Noise Cancelling können testen. Und zusätzlich noch das Intelligent Sound, weil offensichtlich langt ihnen der Active Noise Cancelling nicht so recht. Darum haben sie nochmal etwas erfunden, wo mehr oder weniger erkennen sollte, wenn die Umwelt mit dir interagieren will und entsprechend deinen Sound abstellen oder die Geräusche durchlassen. Habe ich jetzt aber nicht können, so in Dev testen, wie ich gerne gehabt hätte. Was ich aber kann sagen, ist, Noise Cancelling funktioniert ziemlich gut. Du hast wirklich schöner Sound und der Fernseher, das ist dann so eine Live-on-Tape-Broadcast von Südkorea gelaufen, wo diverse Samsung-Anzugträger uns noch die Innovationen von dem Ding haben müssen erzählen. Habe ich zum guten Glück nicht gehört. Nein, es ist wirklich, also das Event war, unsere Schweizer Lokal-Samsung haben uns die Produkte am Ding präsentiert und das können heben und ein bisschen drücken und durchmachen und dann nachher halt noch den Live-Cast schauen. Wo wirklich durchchoreografiert war. Und ich schwöre es euch, es gibt irgendwo eine Medientrainingsschule, die diese Geste beibringt.
Dominik, habt jetzt beide Hände so aneinander.
Genau, also stell dir vor, alle Finger ausgestreckt und Mittelfinger zusammen oder alle Finger ausgestreckt und so die eine Hand hinter der anderen. Und immer so die robotischen Armbewegungen. So, einfach immer alle Finger, möglichst zusammen, möglichst ausstrecken.
Ich bin ein Roboter.
Genau.
Kann man sehr gut vorstellen.
Also wirklich, und es ist auch, wenn du so von den grossen Herstellern die Livecasts schaust und die Gesten mal gesehen hast, du kannst sie nie mehr ungesehen machen.
Ja. Vorher einfach irgendein Tai-Chi-Training gehabt, etwas, weißt
du? Ja, nein, also ich bin ziemlich sicher, da ist irgendwie ein Medientraining rein, so verkrampft deine Finger möglichst robotisch, weil dann sind die Finger versorgt, weil dann sind sie in den Mummen gespielt, irgendwie so, das kann ich mir vorstellen.
Ja, genau, so klassisch. Also, ja, du bist in einer Repräsentation und weißt nicht, was mit deinen Händen anstellen, du bist da vorne und dann sagst, mach wenigstens irgendwie die Geste, das wirkt dann irgendwie kompetent. Ja.
Leg deine Hände in das Hackbrett,
ja, genau,
du schneidest
genau.
Ein Rüebli.
Da musst du dich nicht mehr um deine Hand kümmern, dann ist deine Hand verraumt.
Genau.
Das Rüebli und das Rüebli.
Und das finde ich dahingehend interessant, weil wir in einem Zeitalter leben, wo ich glaube, es ist mittlerweile okay, wenn du deine Hände im Zweifelsfall in der Hosentasche hast.
Ach, ich weiß auch nicht, dass wir werden zusammen mussten. Aber ich finde sie optisch wohl immer noch scheiße. Ich finde die Galaxy Buds generell ein bisschen. Sie sind jetzt immer ein bisschen dezenter geworden, weil sie kleiner sind. Also die ersten, die sind die hässlichsten gewesen. Die haben wirklich so und die sind dumm aus dem Ohr rausgeschaut. Aber mir gefallen sie auch jetzt nicht. Sie sind so. Jetzt habe ich das Bild verschoben. Die glänzende Oberfläche, aber das ist halt Samsung, oder? Das, ja. Mir passt das halt nicht.
Wobei,
aber easy, glaube ich schon, dass die gut sind.
Wobei, alle Smartphones sind jetzt matt. Also alle Vorderen sind matt. Ja, ja. Also, ja, es ist alles Hochglanz bis auf Smartphones.
Na, witzig.
Ja.
Okay, der gute Batz und dann zum Schluss, oder nee, ich weiß nicht, ob sie es zum Schluss vorgestellt haben. Aber das, was mich am meisten interessiert hat, die Uhr, die Galaxy Watch 4. Also, ist halt interessant, weil es halt die erste ist mit dem Wear OS 3. Und ja, ich muss sagen, ich habe es ein bisschen so erwartet, aber es ist ja dann gleich auf eine Art wie ein bisschen Enttäuschung. Das ist ja das Neue, was sie halt zusammen gemacht haben mit Google. Und der Hauptding ist jetzt einfach, dass sie jetzt halt Google Apps darauf installieren können. Vorher haben sie nur ihre eigenen gehabt mit ihrem Tizen. Und jetzt sind es einfach in größere Auswahl. Aber ich meine, es ist jetzt nicht so, dass es da irgendwie Millionen sind, wo die Apps gibt. Zwei haben es vorgestellt. Die normalen, einfach die, die einfach Galaxy Watch 4 heissen und die anderen Classic. Oder? Ja. Das ist auch so ein bisschen der teurere, mit ein bisschen mehr Metall. Ein bisschen,
ja. Und eine drehbare Lunette.
Genau. Die andere, das ist aber noch witzig. Die andere hat wie eine digitale Lunette, die du einfach am Rand kannst drehen.
Ja,
oder?
Spannend.
Das habe ich noch witzig gefunden, ja.
Ja.
Oh, jetzt bin ich schon weiter.
Wobei ich habe vor vielen Monaten habe ich einmal eine von den Samsung Watches getestet. Und ich habe tatsächlich die Lunette habe ich mega gern gehabt. Also die physische.
Ich habe mir zum Testen jetzt aber gleich die andere gestellt, einfach weil. Optisch habe ich jetzt die andere interessanter gefunden, aber es spielt ja auch keine Rolle.
Ja.
Mich interessiert es eben vor allem, weil eben, du hast ja schon gesagt, ihr habt es dann gerade irgendwie sich nachlegen, ja, aber draussen bitte mit einem Samsung-Gerät testen. Und ich habe gestern gerade mit dem Luca und Livia darüber geredet, weil sie beide haben die auch schon getestet und dann gesagt, nein, das ist doch kein Problem, das funktioniert tiptop mit anderen Geräten. Weil ich habe das an verschiedensten Orten, ist das geschrieben worden, Galaxy Watch funktioniert eigentlich nur geil mit Samsung-Gerät, weil sonst musst du irgendwie x Zusatz-Apps installieren. Ihr beide haben das Gefühl, das stimmt nicht unbedingt. Jetzt ist es so, bei der, die hat ja x Sensoren, oder? Teile von denen sind ja, glaube ich, noch gar nicht zugelassen, zwar. Oder EKG vermutlich, oder?
Oh, wow.
Oder Herz. Ich weiß nicht, das ist ja noch oft so. Aber jedenfalls, der Punkt ist, so wie es aktuell aussieht, sind die einen Daten, kannst du wirklich nur auslesen, wenn die eine App hast, irgendeine Health-App von Samsung, die es halt nur im Galaxy Store gäbe.
Okay.
Das also
ich habe halt nur mit dem Vorgänger, mit dem, was ist das, Tizen OS gewesen, oder dem Galaxy. Ich habe das 1 und das 3. Also 1 habe ich damals getestet und das 3 habe ich bekommen, zum testen. Das ist aber nachher irgendwie zwischen Stuhl und Bank gefallen. Aber dort, ich habe nie Probleme gehabt, ehrlich gesagt, mit meinem OnePlus. Ich habe dort immer schon OnePlus gehabt, damals auch schon. Und ich habe nie das Gefühl gehabt, ich hätte irgendwie nicht Zugriff auf gewisse Sachen. Ich habe immer das Gefühl gehabt, alles, was ich machen will und alle Daten, die ich auslesen will, ich habe auch die Samsung Health App auf dem Phone gehabt und so. Es hat nie irgendwie, ich habe nie das Gefühl gehabt, ich hätte irgendwo eine Begrenzung. Aber ich weiß nicht, vielleicht jetzt dieses Jahr mit dem eben, wo alles auf Android basiert. Vielleicht haben sie neue, noch mehr Features drin, wo tatsächlich ein Samsung-Handy brauchst. Aber,
also genau, jetzt ist das, also das ist jetzt, zum Stand jetzt 6 einfach wirklich so. Das ist, das ist, glaube ich, ein Kommentar da von der Koya, ihrer Geschichte, hat es auch einer geschrieben.
Frage ist, was ich immer frage, ist, was genau fehlt mir, würde mir jetzt fehlen?
Sensoren. Die Infos von den Sensoren können nur von Samsung Health Monitor App gelesen werden, wo es nur auf Samsung Galaxy Smartphones gäbe.
Genau, das ist ja da, wo sie im Moment so ein bisschen am dran arbeiten sind. Also es ist ja die neue Unified Platform powered by Google and Samsung, also Wear OS 3. Es ist recht lustig, sie haben sich auch gestern im Event, habe ich irgendwie sehr oft in dem komischen Livestream von Korea aus, habe ich Unified Platform gehört, aber featuring Samsung, aber nie Wear OS. Also das eine ist sehr wichtig, dass es nicht Wear OS ist. Zu den ganzen Sensoren ist es so, ich kann mir nicht vorstellen, dass du Funktionseinbussen haben würdest oder größere Funktionseinbussen würdest haben, wenn du ein Phone von einem anderen Hersteller hast. Für da ist der Markt, genau, für das ist der Markt schlicht zu fragmentiert und Samsung zu intelligent. Hingegen, was ich mir vorstellen kann, ist, dass du sicher am Anfang mal eine andere App musst neu installieren. Ein gutes Beispiel ist dazu Suunto. Letztes Jahr hat ja Suunto musste Wear OS installieren und die Suunto App. Mittlerweile ist es nur noch die Suunto App und nicht mehr Wear OS, aber das Interface zu Wear OS funktioniert immer noch.
Bist du sicher? Ja. Dass sich das einrichten ohne Wear OS?
Ja, schau mal, das ist ein Suunto. Ich habe ein Suunto am Handgelenk für die nur hören.
Ja.
Du brauchst nur
ich habe noch 7 gehabt und dort hast du sie gebraucht, zum Standardzeug. Gut, ist ja gleich, aber bei den Galaxy-Ding frage ich mich auch, brauchst du die Wear OS-App oder braucht es die gar nicht? Braucht es noch die Samsung-App? Jedenfalls, das ist einfach das, was mich, ich habe es genau so erwartet, ehrlich gesagt, dass das ist halt wieder so ein Samsung-Geschwür. Die machen easy Hardware, aber müssen einfach immer alles mit so viel Software vollklatschen, weil halt, sie müssen halt, ist ja logisch, sie versuchen halt ihr eigenes Ökosystem irgendwie auch zu haben.
Genau.
Das hat alles mit Samsung dann gut funktioniert, das ist ja auch easy. Aber,
wie Apple, in dem Sinn.
Ja, genau, oder? Aber eben das ist halt eine eigene Plattform, aber das ist eigentlich die Google-Plattform, wo dann nachher nochmal etwas oben drauf kommt und dann ist es eben gleich ein super Mischmasch. Aber ich bin gespannt, um sie eben ausprobieren mit dem nicht einem Samsung-Telefon. Aber es hat jetzt tatsächlich von dieser Revolution, von dem Wear OS, ich weiß jetzt nicht, die das bringt. Immer in der neuen Chip, da bin ich gespannt. Gut, Geschwindigkeit Problem hat ja scheinbar die Galaxy Watch nicht wirklich gehabt bisher.
Nein,
und jetzt und jetzt ist es halt einfach nochmal viel schneller. Akkuzeit mit 40 Stunden recht die Ansage, finde ich, das ist schon mal geil.
Ich glaube, bei Chips in Uhren, also SoCs in Uhren, geht es ja nicht um mehr Leistung. Es ist wie so.
Bei Wear OS ja schon, die sind ja ultra scheiße gewesen, die Qualcomms.
Ja gut. Aber langsam.
Ja, hat ja nur die gegeben. Hat ja jahrelang nur die lumpigen Qualcomm-Chips.
Sind die langsam gewesen?
Hey, die sind Schnecken gewesen.
Schon?
Das ist wirklich im Fall. Ja, das hat im Fall immer überall immer ein bisschen gelegt und so. Ich habe ja wirklich echt so viele Android-Uhren schon getestet. Die funktionieren alle easy, aber sie sind schon immer ein bisschen träge gewesen. Und jetzt habe ich die TicWatch Pro 3 oder so. Die ist okay, aber ist auch nicht die schnellste. Und die hat eine neue Qualcomm. Aber der ist halt auch nicht super.
Was wird die Galaxy kosten?
350, glaube ich. Koya hat sie da drin. Aber die sind also die normale ist ein bisschen günstiger. Ich glaube, die ist um die 300 und die andere geht vermutlich je nach Ausführung fast auf die 400. Sind sie da, glaube ich, nicht verlinkt.
400 Hebel, wie der Simon so schön sagen will.
Ja, genau. Klütter! Okay, ja gut, das sind die, dann sind wir mal gespannt.
Das gerade noch in dem Gedanken rein, sorry, wenn ich da noch etwas einwerfen muss. Samsung ist, gerade die Ökosystemsache ist enorm wichtig. Weil ich glaube aber auch, dass es nicht nur Samsung ist, ich meine, Apple ist gross auf Ökosystem.
Ja, logisch.
Huawei ist gross auf Ökosystem aus, trotz der Google-Geschichte. Und da funktioniert übrigens, Huawei Ökosystem funktioniert noch am Apple ihrem am besten, laut mir. Und jetzt kommt Samsung auch noch mit Ökosystem. LG hat auch eins, aber LG hat ja praktisch keine Präsenz mehr auf dem Mobile-Markt.
Wenn sie aufgehen.
Genau. Also von dem her, es ist mega viel dort am Go und Ökosystem werden uns in Zukunft noch viel wichtiger sein. Und früher oder später kommt der Tag, wo du dich musst entscheiden, ob dein Haushalt, also welche Marke dein Haushalt sein wird.
Ja. Also komm, machen wir weiter, du musst in einer Stunde los.
Ja.
Dann Xiaomi Mi Mix 4, das ist der nächste Hit von für Xiaomi. Ist das, das Mi Mix ist eher das Top-Tier?
Das Mi Mix ist so ein bisschen das, das Top-Tier-Phone und so ein bisschen das auch bisschen eher experimentelle noch. Mm. Also dort hast du meistens immer irgendetwas drin, wo dich irgendwie sollte beeindrucken oder reizen. Du hast mal die ausfahrbare Kamera gehabt. Dann war das eine Mal da, wo das ganze Phone hast können, so schieben damit die Selfie-Kamera durchkommen.
Stimmt.
Das war stark. Von dem her ein sehr spannendes Phone für Enthusiasten. Leider bis dato nur in China. Von wegen einem Release-Date bei uns ist noch nicht bekannt, leider. Finde ich eigentlich fast ein bisschen schade. Ja,
das ist eigentlich. Aber was ist speziell dran?
Also bei uns läuft es ja recht gut irgendwie. Ui, Kamera. Boy. Es hat den 108-Megapixel-Sensor dahinter. Also es ist ein hoher Brummer von einem Sensor dahinter. Und irgendwie eine Linse ist riesig gross im Gehäuse. Ich glaube, wir müssen uns aber langsam ein bisschen daran angewöhnen, dass Linsen verschiedene Grösser werden, die hinten am Telefon und nicht alle genau gleich sind. Also hinten am iPhone ist ja drei genau gleich grosse Buckel. Mm. Ich glaube, wir können uns von dem mittelfristig verabschieden und es wird einfach eine Riesenlinse geben, weil es kommt mehr Licht, mehr Daten auf noch größere Sensoren hinten drauf und ja, das klar. Entspricht nachher, gibt in einer AI vom Phone bessere, mehr Material, um damit zu arbeiten. Ich glaube, dass das wird ziemlich geil werden.
Ja, es geht. Also, ja, du siehst aus wie ein Telefon, ja, aber ja, Gott, das hat, ja, nein, ich meine, aber ja, es geht schlicht und elegant aus. Mit wirklich einem rechten hohen Kamerageschwür hinten dran.
Und Keramik hinten dran. Also, es ist nicht der normale Plastik oder das Metall oder das Glas oder so, sondern es ist Keramik. Es wird sich also entsprechend vom Anlangen her anfühlen, wie wenn du dein Lavabo anlangst.
Es ist lustig, auf den Fotos sieht es wie so stoffmässig aus. Das Graue ist lustig.
Ja, sie haben anscheinend irgendwie in marketingträchtigem Gefasel haben sie gesagt, dass sie sich von der Porzellan inspirieren lassen haben, aus der Song-Dynastie.
Oh.
Mhm. Jawohl.
Ja.
Ja, da ist, und die ist laut Mion und Wikipedia von 960 bis 1297 die herrschende Dynastie im Kaiserreich China gewesen.
Du geht's.
Jawohl. Oh.
Ein paar Fun Facts da. Also gut, und eben, man weiß aber eben noch nicht, wenn es kommt, aber das Vorher-Modell ist ja gekommen, darum.
Genau.
Nehme ich an.
Ja. Okay.
Also kommt dann. Dann gehen wir noch zum nächsten. Das ist ja jetzt eigentlich eher das grösste Thema. Wir müssen es vielleicht gleich ein bisschen kompakt machen, aber es geht darum, dass Apple. Anfängt Fotos scannen auf so Kinderpornografie, oder?
Ja, das sind zwei Mechanismen, wo man mit anschauen. Das eine ist, heisst, und das ist ein wunderschöner Name, wo direkt von der Zunge rollt, Communication Safety in Messages. Ja. Da ist der Name. Und da ist eine Funktion, die lebt vorerst nur in iMessages, also in der Apple Messages App. Und die tut im Wesentlichen, wenn du ein älterer Teil bist und dein Kind hat ein iPhone, kannst du einstellen, dass du sexuell explizite Inhalte nicht so dargestellt werden. Wenn du irgendjemandem ein Stickpick zugeschickt bekommst oder verschicken willst, dann wird das automatisch vom Phone verschwommen gemacht und es kommt Notification, hey, schau, es ist okay, wenn du das nicht anschauen willst, hilfreiche Ressourcen und red mit deinen Eltern. Wenn das Kind jünger ist als 12, kannst du sogar als älterer Teil noch Notifications erhalten, also quasi, hey, dein Kind hat jetzt gerade ein Stickpick bekommen oder verschickt und dann kannst du das Phone wegnehmen.
Schicken wir es gerade weiter.
Genau. Genau. Das ist der eine Mechanismus. Der andere Mechanismus heisst Neural Hash oder sie nennen es CSAM Detection. Die Funktion heisst Neural Hash und die Implementation heisst CSAM Detection. Und CSAM ist also CSAM. Ist eine Abkürzung für Child Sexual Abuse Material, also Kinderpornografie. Da ist da der Kinderpornoscanner und Apple hat einen kommunikativen Fehler gemacht, beides ungefähr gleichzeitig veröffentlicht. Natürlich haben es die Leute komplett verwirrt, aber Neural Hash funktioniert komplett anders. Neural Hash nimmt eine Datenbank, die von einem Partner von Apple zur Verfügung gestellt worden ist, wo Kinderporno indiziert ist, abstrahiert mit Neural Networking, was also die AI dort erkennt, was gesehen wird und kann entsprechend auch, wenn du ein Kinderpornobild nimmst, wo farbig ist, schwarz-weiß machst, erkennt Neural Hash das Bild immer noch. Also es ist eigentlich ein sehr gutes System von dem her, wie es funktioniert. Denn wenn du eine gewisse Anzahl Kinderpornobilder auf deinem Telefon hast, dann wird das Apple gemeldet. In Apple gibt es irgendwie so etwas wie ein Kinderporno-Callcenter offensichtlich, wo Leute den ganzen Tag nichts anderes machen, wie Kinderpornografie anschauen.
Ich hoffe, die haben auch noch Psychologen.
Ey, wirklich, hey, hör mal auf. Also, wobei, wenn man auch sagen muss, Apple hat den Fehlerwert für CSAM Detection relativ niedrig. Sie sagen, eins in einer Billion sind ein Fehler. Wo tatsächlich, also ein Haufen kannst du automatisch sagen, das stimmt. Aber es wird trotzdem noch Menschen drüber gehen. Jetzt können wir einfach darauf hoffen, dass das Kinderpornografie-Problem kleiner ist, wie das man alle befürchtet und dass das Kinderporno-Callcenter nicht besonders viel zu tun hat.
Aber das heisst, es tut alle Bilder, die die Leute mit einem iPhone machen und in die iCloud laden, die werden dann automatisch gescannt?
Nicht ganz. Also, die Bilder müssen bereits existieren und in dieser Datenbank von ihren externen Partnern vorhanden sein. Das ist jetzt das National Center for Missing and Exploited Children in den USA. Wenn die Datenbank vom NECMEC, wenn die Bilder kennen und in dieser Datenbank reinhacken, kann Neural Hash Bilder durchsuchen. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, welche Bilder werden durchsucht. Es werden nur Bilder durchsucht, wo lokal auf dem iPhone sind, wo aber der Auftrag hätte, in die iCloud Backup zu werden.
Also eigentlich alle neuen?
Ja, du kannst Ordner definieren auf dem iPhone, wo nicht backupt werden. Und dort kommt bei mir so die ultra-zynische Vermutung, es geht ihnen trotz aller guten Messages nicht darum, das Kinderwohl zu fördern, sondern einfach, dass sie sich nicht im Zweifelsfall strafbar machen, weil sie dann natürlich auf der iCloud Kinderpornografie hostet.
Ja, aber eben, ich meine, dann kann einfach einen Ordner machen mit Kinderpornos. Richtig. Und dann halt lokal speichern. Richtig. Und dann wird der nicht...
Richtig, also im Moment kommen wir über 200 verschiedene Workarounds in Sinn, wie du rundherum kämpfst, wenn du würdest wollen. Meine Sorge ist aber eigentlich zum einen genau die, erstens, jetzt geht das Wettrüsten los zwischen den Kinderpornografen, um die Kinderporno auf ihren iPhones haben, versus Apple, um das zu verhindern. Und zweitens ist Neural Hash konfigurierbar. Also die Funktion Neural Hash kannst du auf anders ansetzen. Und der Datenschützer und Privatsphärenaktivist in mir hat massiven Anfall jetzt wegen dem. Und ich finde es natürlich, übrigens muss ich mal einwerfen, Kommentarspalte, Leute. Wenn ihr alle gehen, ja, er hasst jetzt nur Apple. Leute, okay, das Problem, das wir hier haben, ist, da ist eine Funktion auf deinem iPhone, wo du keinen Einblick hast, wo nach irgendetwas scannt, wo automatisch Meldungen macht, wo irgendwelche Menschen auf deine privaten Inhalt, what happens on your iPhone stays on your iPhone, stimmt ab sofort nicht mehr. Wenn es Samsung wäre, wenn es Huawei wäre, wenn es irgendwie Google wäre, ich würde genau den gleichen Text schreiben. Es geht mir nicht um Apple. Apple sind einfach die Ersten, die es machen. Und da kommt...
Aber Apple ist doch gut, Sim.
Ja, ja.
Das sind nein, aber genau die andere Frage ist ja sowieso natürlich, wie das genau soll funktionieren, weil ich meine, jeder, der irgendwie Kind hat und irgendwie die mal irgendwie nackt füttert, dann wie willst du denn das können unterscheiden
von... Richtig. Darum ist es sehr wahrscheinlich noch nicht... Eben, wie bei iMessage könntest Live-Bilder erkennen. Also bei iMessage würdest du wahrscheinlich deine Kinder sehen, wenn du ein Bodybild von ihnen verschickst und es blurren. Hingegen, bei den iCloud-Bildern brauchen sie eine externe Datenbank. Und das liegt wahrscheinlich laut mir dort dran, ne? Dass sie noch nicht mit genug Confidence können unterscheiden können, was ist, wenn du Inhalt selber generierst. Ist es jetzt ein Foto von deinem Kind am Bett im Garten? Oder ist es tatsächlich Kinderpornografie? Ich glaube, da ist der Knackpunkt. Und sobald es den haben, kommt der automatische Scan von neuen Inhalten auch auf Neural Hash. Und den haben wir.
Es gleicht sich wie die Nacktbildchen, die du hast, gleicht ab mit einer Datenbank
von
Kinderpornografie.
Ja, genau. Okay. Und erst wenn auf dieser Datenbank das Bild bereits schon existiert, weil es bekannt ist als Kinderpornografiebild, wird es anschauen. Also wenn du jetzt in dem Moment ein Foto machst, ist das noch nicht höchstwahrscheinlich noch nicht auf dieser Datenbank.
Also neu produzierte Kinderpornografie wird noch nicht von Neural Hash aufgelesen. Es muss zuerst muss National Center for Missing and Exploited Children drüber gehen, sagen, das ist Kinderporn, dass ich die Datenbank hinlese, dann ist Neural Hash darauf trainiert, das anzuschauen.
Aber was das Alarmierende ist eigentlich das, was du schon hast angefangen ausführen, Dominik. Was kann man sonst noch damit machen?
Du kannst alles mit dem machen. Sofern es einen visuellen Indikator gibt, kannst du alles damit machen.
Du kannst alles Mögliche, oder? Also du kannst sagen, ich möchte... Es ist ja wie ein Suchauftrag, den Neural Hash, sozusagen. Es ist wie so, findet man alle Bilder, wo Leute einen schwarzen Hut haben oder ein rotes T-Shirt oder, wie du uns jetzt wahrscheinlich weiter sagen wirst, ja, mach deine Beispiele, erzähl's
dir. Also, du kannst...
Das ist wirklich alarmierend, finde ich.
Du kannst im Prinzip kannst Neural Hash auf alles ansetzen. Du kannst Neural Hash ansetzen auf eben schwarze Hüte oder so. Du könntest theoretisch, wenn eine Kamera hochauflösend genug ist, auf allen Selfies nach Hautkrebs jagen. oder noch Anzeichen von Hookcaps. Ich meine, das wäre ja gute Anwendung. Hingegen aber könntest du auch sagen, hey, schau, wenn du mit anderen Daten alle Frauen im Iran, die Bilder haben, die nicht unter Dach sind, wo sie keinen Hijab tragen, werden gemeldet. Mhm. Oder in China, also, wenn es Anzeichen gibt von Uiguren sein. Oder, also dann bist du auch...
Also eben, es ist ein Graus für Datenschutz.
Es ist eine absolute Katastrophe. Also es ist ein absoluter fucking Skandal. Und der einzige Grund, warum Apple damit wegkommt, rein jetzt auf einer Diskussionsebene, ist, weil wenn du sagst, hey, sorry, aber das Teil musst du abstellen, ja, bist du denn für Kinderpornografie? Nein, es geht nicht um Kinderpornografie. Es geht um, um die Uiguren, es geht um die Schwulen in Polen, es geht um Frauen ohne Hijab im Iran, es geht um Leute mit roten Hüten. Also weißt du, du kannst das theoretisch auf alles treiben. Und darum hat Apple sehr wahrscheinlich auch das Callcenter eingerichtet, einfach noch als letzte Bastion, wo noch ein Mensch drüber schaut, stimmt tatsächlich, was da gemeldet wird.
Das ist, also mir kommt das vor wie in so einer Black Mirror-Folge, wo du eine gute Idee mit einer gefährlichen Technologie verbindest und dann nimmt das seinen Auslauf. Oder?
Genau, also, das ist meine Sorge. Also, mir ist meine Sorge nicht mehr. Ich meine, ich finde es auch gut, wenn ein bisschen weniger Kinderporn auf dieser Welt existiert. Natürlich. Ich finde es einfach eine absolute Katastrophe, die Technologie. Mhm. Also, es ist wie so, ich meine, der Communication Safety in Messages kannst du mehr oder weniger mit Archangel vergleichen von Black Mirror. Also, wirklich, die Parallelen sind erschreckend. Du kannst, und es gibt x, auch Neural Hash kann x Sachen schiefgehen. Also, du kannst zum Beispiel, Apple hat ja schwierig zu knacken, die Server, einverstanden. Wie auch Google. Ich meine, Google brechen und Apple brechen ist mehr oder weniger verdammt schwierig. Hingegen, wer sagt, dass das National Center for Missing and Exploited Children genau gleich abgesichert ist? Also die Daten, wenn du die Datenbank kannst manipulieren, dann hast du auf das Mal ein automatisches System, wo noch schwarze Leute sucht. Darum auch das Callcenter, wo dann sagt, nein, das ist nichts.
Ja, es ist das Typische, wo man dann irgendwie einem Datending zustimmt, weil man es for the greater good, oder? Weil man das Gefühl hat, das ist gut, dann ich kann nichts verbergen und so, aber
Machiavelli, das Potenzial davon ist Mittel, oder?
Genau. Also kommt da, gut, da bleiben wir sicher dran, das ist ein spannendes Thema, aber müssen wir dann auch die
Sachen anschauen. Eins, wo man sehr genau muss beobachten, was passiert.
Ja, aber da bin ich wirklich gespannt, was es weiter wird oder ob das einfach irgendwo versandet. Also kommt dann das zweitletzte Thema und dann etwas Lockeres wieder, und zwar geht es dort ums PlayStation 5 Upgrade. Mm. Nein, noch nicht. Luca, du bist noch nicht dran.
Nein. Ich freue mich auf Locker.
Aha. Genau, ich habe das drin genommen. Die haben das, glaube ich, doch eine Woche her, vielleicht zwei Wochen, dass sie verkündet haben, es gibt jetzt eine neue PlayStation 5 Beta, und das Spannendste für die Feature von der ist eben, dass man jetzt endlich ein SSD-Upgrade, also eine neue SSD, rein tun. Sie hat ja einen freien M2-SSD-Slot und jetzt kann man den auch brauchen mit dieser Beta. Western Digital hat mir schon so eine Platte geschickt, weil sie natürlich eine von denen sind, wo dort zu den Kompatiblen gehören. Ich habe jetzt gemerkt, man kann sich eigentlich aus der Schweiz noch gar nicht anmelden für die Beta. Weil eigentlich ist die Schweiz nicht drunter. Deutschland und so ist drunter. Ich kann mich mit einem VPN anmelden, aber du musst auch dann noch freigeschaltet werden. Es ist nicht eine von diesen Beta, die du einfach kannst trainieren kannst.
Also du brauchst eine Beta, eine Software auf der PlayStation, damit du die SSDs kannst. Und die bekommst du im Moment nur, wenn du in der Beta bist. Und die Beta bekommst du aber nicht in der Schweiz.
Und auch in Deutschland musst du dafür freigeschaltet werden. Also weißt du wirst ausgewählt. Ich habe noch kein Feedback bekommen, darum liegt das Teil jetzt einfach da bei mir. Aber ich finde die anderen Sachen, ich muss euch mal... Sie haben eine Seite, auch zum Vergleich, bei der Xbox Series X und S, oder? Da steckst du einfach hinten dran in einer proprietären Festplattenerweiterung rein, wo am Anfang alle gemotzt haben, die sind so teuer und so. Das kannst du, während sie laufen, so Konsolen einstecken und du hast einfach den Speicher und fertig, oder? Mhm. Bei der PlayStation, da eben, neben dem, dass du die Beta brauchst, hey, die Anforderung für die SSDs, ey, das ist papierweich. Also das ist wirklich... Klar, irgendwann wird es dann einfach eine Liste geben, und wir machen dann vermutlich auch noch eine mit kompatiblen Laufwerken, aber wirklich das M2, die kleine Festplatte, oder, die muss 22 mm breit sein, 25 mm wird nicht unterstützt, dann eben Formfaktor 22-30, 22-42, dort haben sie verschiedene, die kompatibel sein müssen. Aber wirklich die Grösse muss mega genau stimmen, eben kleiner als 110 mm lang, 25 mm breit, 11,25 mm hoch, und du kannst sie mit Kühlkörper eigentlich, aber auch der dürfte nur so und so gross sein, kannst du auch ohne, dann muss das auch wieder stimmen. Und also alles in allem, ich empfehle es eigentlich gar nicht zu machen. Aber es ist ja, eben, es ist ja vorgesehen für das. Und also ich glaube, es geht jetzt auch nicht deine Garantie kaputt und so, wenn du das machst. Aber genau. Und dann das andere. Dann haben sie ja wirklich die kompatibel sind, sie können dir nicht garantieren, dass die dann gleich schnell läuft, die du drin ist.
Ja. Das ist ja furchtbar.
Auch wenn sie all dem entspricht, was sie dir vorgeben.
Das
kann sein, dass sie gleich schlechter läuft, als die, die drin
ist. Haben sich die mehr als 5 Minuten darüber nachdenkt?
Ich finde es einfach, das ist einfach ein bisschen Witz. Also weißt du, ich meine, man muss es jetzt einmal testen, oder? Mhm. Und ich glaube, die ersten Seiten haben schon Benchmarks gemacht. Ich bin da wirklich auch gespannt, einfach zu mal irgendwie... Eben, mich hat es nur schon wundert, weißt du, wie das Einbauen schlussendlich ist dann, glaube ich, schon easy. Weißt, also weißt du, wenn du... Eben, ich habe jetzt eine von Western Digital, wo der Kühlkörper, da musst du jetzt nichts wegnehmen. Mhm. Und dann steckst du die rein, machst, glaube ich, ein Schräubchen an, wie halt in einem PC. Da musst du jetzt nicht jetzt speziell technisch versiert sein. Mehr als natürlich bei der Xbox. Aber dann kaufst du halt am einfachsten einfach eine, die halt passt, oder? Dann auch nicht günstig, oder? Ich meine, so eine Size Terra-Sicht, oder? Kannst du sicher irgendwie... Ja, wie teuer sind die? 400 Stutz oder so, oder? Mhm. Und dann hast du eben eine mit dieser Lesegeschwindigkeit, aber dann läuft es nachher dann vielleicht gar nicht so schnell. Und das ist ja einfach auch einer von diesen grossen Aushängeschildern gewesen, oder? Bei diesen neuen Konsolen. Die super Lesegeschwindigkeiten, oder?
Aber darum, weißt du jetzt von dieser Festplatte, von dieser Festplatten-Implementation? So, wie straft man Gamer am meisten?
ich weiß auch nicht, der Witz ist halt schon irgendwie, das wird natürlich alles mit Kosten und so zu tun gehabt, aber die PlayStation hat ja eh schon sehr wenig Speicher erreicht. Ich glaube 660 ungefähr Gigabyte frei gehabt von diesen, was hat sie, wegen so einer 700, 800er Platte, irgendetwas hat sie ja drin gehabt, oder? Und der ist halt schon noch schnell voll. Also jeder, der irgendwie ein Warzone zockt, dann ist ja eh schon ein Drittel beleidigt auf verdammten Call of Duty.
Das ist unfassbar.
Und darum, ich meine, es geht immer noch ohne. Ich finde auch, also ich spiele halt nicht nur PlayStation, aber ich meine, du Luca, du spielst halt primär FIFA, aber meine,
wie viel
Platz hast du noch?
Ja, ich kann, also ich muss etwa die, wenn ich mal ein neues Game, also was habe ich jetzt? FIFA habe ich drauf, Ratchet & Clank habe ich drauf, Warzone habe ich eben drauf und der ist tatsächlich ein uhuere Pain in the Ass, vor allem jedes Mal, wenn ein neuer Patch rauskommt, muss ich ein anderes Game löschen, damit es den Patch abladen und installieren.
Das ist so,
das ist wirklich verreckt. Und was habe ich da? Der Two of Us heißt der, glaube ich, oder wie, das Game, wo man zu zweit spielt. Und irgendwie noch das Horizon Zero Dawn und glaube Uncharted. Irgendwie so. Also
ist es eben schon für viele brauchen den Platz.
Ja, also brauchst du den Platz effektiv. Und eben, sobald ich ein neues Game habe, muss ich wieder ein Salz löschen. Also ist so schnell aufgefüllt. Und ich meine, ich habe die nicht runtergeladen. Dann sind immer noch mit der CD, oder? Also, außer Warzone, den habe ich eben runtergeladen. Aber sonst alle anderen sind mit der CD. Das ist einfach gleich verreckt.
Es ist schon ein Straub. Aber gut. Also eben, sobald wir mal reinkommen, können wir es dann mal ausprobieren. Und gut, so schleit sie dann halt noch ein bisschen rum bei mir. Aber ich bin gespannt auf die ersten Benchmarks von denen. Das wirklich cool. Mal anschauen. Cool. Also komm. Dann kommen wir doch noch zum letzten News. Und da geht es darum, dass Kinofilme, jetzt laufen ja fast alle, oder viele, bei HBO zum Beispiel, laufen parallel Kino und auf HBO. Und das wird nicht mehr lang so sein, Luca.
Genau. Also... Wir haben jetzt natürlich während Corona, während der Pandemie, haben wir ein bisschen den Trend gesehen, dass Filmstudios ihre Filme halt nicht ins Kino können bringen und darum andere Wege und Mittel haben müssen finden. Und das war halt ein Streaming-Bereich gewesen. Und jetzt hat Warner Bros. Vor 2 Tagen einen grossen Deal abgeschlossen mit AMC. AMC ist eine der grössten Kinoketten von der Welt. Und zwar, dass sie wieder Warner Bros. Ist eben die Mutter von HBO, wie du gesagt hast, HBO Max. Und die haben das Jahr den Deal gehabt, also die haben das Jahr gemacht, jeder Film, der rausgekommen ist, haben sie gleichzeitig auf HBO Max rausgebracht und ins Kino. Das war natürlich für Kinobetreiber nicht so toll gewesen, weil die Leute können einfach sagen, ich bleibe daheim, schaue es gratis. Also einfach das, was ich zahle für das Abo, aber ich muss nicht das Kinoticket kaufen. Und Warner Bros. Macht das jetzt rückgängig ab 2022. Und zwar, dass Filme werden zuerst 45 Tage lang exklusiv im Kino laufen und nicht auf dem Streaming-Bereich und erst danach läuft der Film wieder im Streaming-Bereich. Und das ist, das ist so ein bisschen der Anfang. Oder ich sage mal, wir sind jetzt in so einer Bewegung drin, wo das langsam wieder rückgängig gemacht wird, was während der Pandemie passiert ist mit all diesen Studios. Also Disney und Paramount haben auch Deals mit AMC, mit Regal und so weiter. Also all diese Kinoketten. wo sie sagen, ja, wir machen jetzt auch wieder den 45 Tage exklusiv Fenster machen fürs Kino und danach geht es erst im Streaming-Bereich. Universal hat auch einen Deal. Wir erleben also langsam wieder ein bisschen so eine Rückkehr zu der Normalität, aber es ist eben gleich eine ganz hundertprozentige Rückkehr, weil man muss wissen, vor der Pandemie, wenn ein Film ins Kino gekommen ist, ist so die Norm 90 Tage gewesen. Das ist also 3 Monate lang ist der Film im Kino gelaufen oder vielleicht auch nur einen Monat, aber er hat nicht dürfen vor dieser 3 Monate Frist auf einem Streaming-Bereich kommen, auf Blu-ray rauskommen oder sonst irgendwo, also Heimkino-Auswertung, sondern der hat wirklich 90 Tage die Frist gehabt, wo er nur im Kino zu sehen war. Und Filmstudios, die haben das seit Jahren eigentlich immer schon wollen, drucken, die Zeit. Die wollen da so schnell wie möglich, wenn ein Film im Kino war, auch gerade können mit dem Streaming und so weiter Geld verdienen. Und Kinos haben immer gesagt, nein, gibt es nicht. Wenn ihr das macht, dann dürfen wir euren Film einfach gar nicht mehr zeigen. Und eben bei den grossen Kinoketten, da reden wir von Tausenden von Leinwänden, oder? Wo die kontrollieren weltweit. Und wenn der Film auf Tausenden von Leinwänden fehlt, dann macht er natürlich nicht so viele Einspielergebnisse. Also haben sie dort, sind sie lange am längeren Hebel geguckt. Und das hat sich jetzt natürlich in der Pandemie geändert. Und ja, eben, 2022, wir sind bei 45 Tagen runtergekommen, also von 90 auf 45 Tagen, die Zeit hat sich halbiert und ja, das Fazit davon ist, Filmstudios haben bekommen, was sie haben wollen.
Ich finde es auch noch easy mit 45 Tagen.
Also ich mag mich erinnern, anderthalb Mal ist es ja ein Film in den USA rausgekommen, irgendwie 3 Monate später schon bei uns im Kino gewesen und nachher irgendwie, irgendwie ein Jahr später auf VHS. Ja. Also, Nur schon die Zeiten. Aber das ist wirklich, wir reden jetzt so von den 90ern. Ich meine, 45 Tage, ich meine, hey, voll geil. Und vor allem, ich habe wieder ins Kino. Ich bin schon zweimal wieder im Kino, dreimal wieder im Kino gewesen. Mhm. Ich hasse so vermisst im Fall. Leck doch mir.
Es ist super, gell? Es ist super. Mir hat das auch sehr gefällt, das Gefühl, einfach im Kino können zocken und ja, einen Film auf der grossen Leinwand, das ist halt schon etwas anderes. Ich meine, ja, ich habe natürlich da bei mir meinen 65 Zoll OLED mit Surround und alles. Und ich lese auch immer wieder mal ein bisschen so von Leuten in Kommentarspalten, die sagen, ich brauche Kino gar nicht, ich habe ja da meinen OLED-Bildschirm daheim und mit Surround und Zeugs und Sachen.
Das ist nicht gleich.
Nein, das ist genau das. Das sind eigentlich genau die Leute, die eben all das Zeug haben, die halt gleich noch den Wert vom Kino schätzen wissen, die halt einfach auf einer Grossleinwand mit dem Sound im Kino und alles, das halt eben gleich auch noch schätzen wissen. Also für mich ist das nicht eine Alternative. Für mich ist einfach, ja,
Kino ist
das Kino.
Also bei mir ist es ja auch so. Also ich meine, auch wenn ich nicht den besten Fernseher daheim habe oder irgendwie ein Bedürfnis habe zum Ultra-Hardcore-OLED und hast du nicht gesehen. Sorry, aber du hast den Geschmack von Popcorn in der Luft. Du hast die Sessel, du hast das schummrige Licht und all das Zeug. Und hey, sorry, es ist so schön. Mein Kino ist mir ein grosser Teil, ein Erlebnis, nicht immer zwingend der Film.
Ah ja, ist mir auch so. Ich meine, ich bin da der Suicide-Score schauen und ich hätte ja die High auf HBO schauen. Und gefunden, nein, kann man jetzt auch. Also, wenn ich jetzt noch die Wahl gehabt hätte, hätte ich natürlich schon einen gewählt, wo ich nicht die High auch schauen kann. Aber ich habe dann gleich gefunden, da finde ich mehr Leute als bei den Fast and the Furious.
ich war Fast and Furious und Suicide-Score im Kino gesehen,
ja? Ja, eben.
Just saying.
Also, komm. Aber apropos Kino. Komm, dann gehen wir gleich weiter und mich nicht mehr bewundert, der Luca, du hast ja Free Guy gesehen.
Ja.
Erzähl mal. Muss man den schauen?
Ich habe Free Guy gesehen. Das steht mit dem Ryan Reynolds in seiner Spielwelt. Also der Ryan Reynolds, der steht, also ich sage seine Figur, der Guy, ist unsere Hauptfigur, der steht jeden Morgen auf zu seinem immer gleichen Weckton, grüßt seinen Goldfisch, legt sein grünes Hemd an, geht seinen Kaffee holen im Coffeeshop, geht in die Bank, pläudert ein bisschen und wird dort ausgeraubt. Jeden Tag aufs Neue. Und das ist super und toll und überhaupt, weil er lebt in einer Stadt, Free City, das ist ein Videogame und er ist ein NPC in diesem Videogame. Also ein Non-Playable Character. Er weiß es aber nicht. Und darum ist das für ihn einfach das absolute... Für ihn ist das einfach das Leben und das ist einfach super, wie es ist. Und eines Tages begegnet er der Molotov Girl, das ist eine von den Sunglasses People, das heisst die Leute, die immer eine Sonnenbrille anhaben und all den geilen Scheiß machen, die mit Panzer rumjagen, mit Helikopter, mit Bazookas rumschmeissen, Granaten und so weiter und so fort. Also die die ganze Action haben und eben auch die Leute ausrauben oder machen und tun. Und was er nicht weiss, ist, dass das echte Spieler aus der echten Welt sind. Er ist ja in einem Videogame drin. Und wo er ihr dann eines Tages zufälligerweise begegnet, löst das bei ihm quasi etwas aus, wo ihn aus all seiner Routine raushaut und damit fängt er an, sich nicht mehr benehmen wie ein NPC, sondern tut alles ein bisschen durcheinanderwirbeln in dieser Welt. Und dann,
es ist so ein Wreck-It Ralph meets Truman Show.
Ja, oder was ich auch oft, oder was ich den Vergleich, den ich gemacht habe, ist Ready Player One und Truman Show.
Ja.
Halt einfach wegen der Nähe von der Game-Welt, weil Ready Player One ist auch so Game-Welt. Und ja, der Trailer hat schon gezeigt, der Film ist lustig. Der Film ist tatsächlich verdammt lustig. Und mehr aber nicht. Ja, das und das ist irgendwie wie so... Ich habe versucht herauszufinden, die letzte Woche habe ich ihn ja gesehen und irgendwie so richtig begeistert bin ich nicht vom Film. Obwohl er eigentlich wirklich verdammt lustig ist und ich 2 Stunden mega gute Zeit hatte. Aber so richtig... bei Suicide Squad bin ich ja richtig ins Schwärmen geraten. Da bei Free Guy überhaupt nicht. Ich habe versucht herauszufinden, woran liegt das? Und ich glaube, was mich am meisten stört an Free Guy, sage jetzt mal stört, ist, es ist einfach, es hat null Überraschung drin. Es läuft der Film, ich habe den Trailer gesehen und ich hätte schon vor dem Film können genau sagen, was passieren wird, was die grosse Wendung ist, was die Dramaturgie, wie es wird enden. Es hat null Überraschung drin. Auch keine Charakterwandlung, es gibt keine irgendwie Entwicklungen, es ist einfach alles, wie es ist lustig, es läuft ab, der Film ist fertig und ich kann ihn schon wieder ad acta legen. Also obwohl er visuell, optisch mega opulent und geil ist und du hast mega viele Details drin, die du als Gamer oder Gamerin sofort erkennst, weißt du, so Sachen wie im Hintergrund, irgendwo ist einmal am Automat ein bisschen Geld rauslassen und irgendwie ist natürlich jeden Tag der gleiche Betrag drauf, weil es ist ja nett gewesen. Aber er hofft immer, dass jetzt endlich mal seine 200 Dollar drauf sind, damit er einen Schuh kann kaufen. Und im Hintergrund ist einfach irgendwo jemand, der so gegen die Wand läuft, aber nicht mit ihr kollidiert und einfach sich in der Wand so hin und her bewegt. Und wie oft habe ich das schon in WoW gesehen, irgendjemand, der AFK ist, aber auf so See den Laufknopf gedrückt hat und einfach so gegen die Wand läuft und sich so ein bisschen hin und her bewegt, der Wand entlang. Lauter so scheiße. Und das ist einfach, das ist geil. Das macht Free Guy super. Das macht auch die Welt mega lebendig. Und das habe ich mega zu schätzen gewusst, dass offenbar die Macher dahinter, dass das auch Gamerinnen und Gamer sind oder zumindest sich sehr, sehr fest mit dem auseinandergesetzt haben und Jokes gebaut haben, wo du musst gewisse Ahnung oder gewisse Erfahrung haben davon, um die zu kennen. Sonst kommst du nicht auf die Idee. Also Ready Player One ist voller Easter Eggs, aber fühlt sich trotzdem sau steril an. Weil ich glaube, dort haben einfach die Leute gesagt, ja, wir bauen so viel wie möglich ein, aber sie haben sich nie damit auseinandergesetzt, was heisst das überhaupt? Oder ist mehr so ein bisschen Name-Dropping. Bei Free Guy siehst du ganz
viel... Das ist aber das Problem vom Buch.
Ist auch ein das Problem vom Buch. Bei Free Guy siehst du viel mehr so Details, wo du merkst, ja, das sind Gamerinnen und Gamer, die da Spass haben, das Zeug ein bisschen einzubauen. Aber ja, nichtsdestotrotz schlussendlich ist er mir einfach zu seicht. Und ich weiß nicht, es ist vielleicht jetzt einfach an mir. Ich meine, ich habe nicht die Erwartung gehabt, Truman-Show, was weiß ich. Oder ich habe schon nicht irgendwie das Gefühl gehabt, ja, da muss jetzt ein mega Charakterwandlung stattfinden und irgendein super Drehbuch oder was weiß ich, Oscar-verdächtig, sonst ist der Film nicht gut. Aber irgendwie ist mir trotz alledem, dass meine Erwartungshaltung nicht das war, immer noch zu seicht gewesen. Und darum, es ist okay, er ist lustig, ich habe ihn geil gefunden, aber ich habe jetzt Suicide Squad, hat mich viel mehr weggeblasen, weil es hat dort einfach viel mehr überraschende Elemente drin gehabt und ein bisschen so absurdes Zeug drin, wo ich überhaupt, ja... Ja, wo einfach
das ist der Kritiker in dir. Ja, also, weil mir ist so mit der Suicide Squad so gegangen. Ich habe den tiptop unterhalten gefunden, aber jetzt auch, ich habe den gesehen, der ist gut und wird mir jetzt auch nicht speziell in Erinnerung bleiben, außer der Hai, der ist halt lustig gewesen.
Weasel.
Genau.
Ey, Weasel ist dabei.
Das ist scheiß Weasel. Nein, aber der ist sehr kreativ gewesen. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass der Free Guy so einen. Wenn du ihn so durchschaust, findest du, da kann man eigentlich nichts kritisieren. Mhm. Aber es sind auch gewisse Sachen, die dann gleich fehlen. Das ist wie so ein bisschen würziger sein.
Ja.
Ich könnte noch ein Schärfe vertragen.
Ja,
aber gleich, ich freue mich auf den.
Vor allem, es gibt 2 Gründe, warum ich den schauen. Und keiner davon ist Ryan Reynolds.
Ah.
Das eine ist Jodie Comer, das Molotov Girl. Sie ist bei Killing Eve umwerfend. Also die hat noch ganz eine grosse Karriere vor sich, wenn sie einigermaßen gescheiten Agent hat. Die ist
Stranger Things, auch ist sie auch dabei.
Ist sie auch dabei?
Stimmt, ja. Sie
ab
ist
der dritten Staffel.
Ah, die haben noch nicht gesehen.
Die, die im Glasse-Ding schafft.
Die ist fantastisch. Und das andere, das ist wirklich ein Thema für TÜV-Fahrer, das ist ein Ducati Street Fighter V4, der dort rein vorkommt. Das ist ein ganz lässiges Maschinchen.
Also komm. Dann der andere, Dominik, du hast den Forever Purge gesehen. Ich habe noch keinen von denen gesehen, aber ich verfolge sie immer, weil sie so saudumm tönen. ich glaube, das ist wie so ein Guilty Pleasure, aber jetzt der ist offenbar gar nichts.
Ja, genau. Also The Purge, einfach zur Vorstellung, ist so ein bisschen, da kannst du ein bisschen als Kolumne verstehen von James DeMonaco, wo ein paar Jahre mal wieder sich mit der amerikanischen Gesellschaft auseinandersetzt und ein bisschen Satire macht. Und das funktioniert eigentlich meistens relativ gut. Und die Satire nicht verstehen, haben immer noch einen okay guten Actionfilm vor sich.
Das klingt ein bisschen wie GTA. Die haben immer die gleiche Satire.
Genau, es ist mehr, genau.
Wenn du keine Ahnung hast, ist es einfach dein
Action-Game. Richtig, also es hat bis dato hat es wunderbar funktioniert. Wenn du unbedingt einen Kommentar hast wollen zu irgendwie der US-Waffenpolitik, dann hast du den wunderbar gehabt, weil sich die Leute massenweise über den Haufen schiessen. Also für die, die den Purge gar nicht kennen, in der näheren Zukunft ist in den USA eine Partei an der Macht, wo eine Nacht im Jahr ist jedes Verbrechen legal, inklusive Mord. Und alle Polizeikrankenwagen und so Zeug, die machen dann einfach mal Nachpausen. Also wenn du verletzt bist, es kommt da niemand helfen.
Mit der Begründung?
Mit der Begründung, dass das die Aggressionen vom amerikanischen Volk, das ist die Nacht, wo du dich abreagieren kannst. Und in der Welt von dem Film funktioniert das brillant, weil die Kriminalitätsrate ist unter 1% gehalten, weil alle warten darauf, auf die Nacht, wo sie können machen, was möchten, um ihren Frust abzulassen. Also offensichtlich werden Bankräuber nur in dieser Nacht verübt, weil der Rest der Zeit haben Drogensüchtige keinen Bedarf an Geld. Oder so. Also es funktioniert nicht, wenn du echt die Welt trainiert hast, aber im Kontext von dem Film ist das so. Es hat sich dann irgendwie im Laufe der Serie herausgestellt, dass die New Founding Fathers of America machen das eigentlich nur, damit die armen Leute so ein bisschen sterben. Dann müssen sie nicht mehr sich mit Low-Income Housing auseinandersetzen und so und können weiter in einer Prunkvilla, bla 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 bla. Gut. Eben, dort werden Satire und so zynisch und ein bisschen bla. Und jetzt ist der Forever Purge, wo sich ganz offensichtlich mit den Auswirkungen von der Regierung Trump auseinandersetzt. Dort ist ja das ganze Ding komplett aus dem Ruder rausgelaufen, wo den Proud Boys und QAnon auf der Matte gestanden sind, wo im Prinzip völlig eher so ein bisschen aus dem ganzen Regime Trump raus entstanden sind und so ein bisschen ihre komplett eigene Vorstellung von der Realität haben. Und die Leute haben dann jetzt keinen Bock mehr auf nur eine Nacht Purge und machen jetzt The Forever Purge. Oder wie sie es im Film nennen, The Purge Ever After. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Titel vom Film noch geändert worden ist irgendwo im Verlauf von der Produktion.
Das klingt nach so einem Liebesfilm irgendwie.
Genau, und darum haben sie wahrscheinlich auch gefunden, so, das können wir nicht machen, darum ist der Forever Purge. Und die Purge hat einfach am nächsten Morgen einfach knallhart weiter. Und
wie lange? Also
ewig! Forever!
Einfach so.
Jawohl, weil das ist so ein bisschen im Film sein Problem, ehrlich gesagt. James McMahon hat sich jetzt komplett in den Ecken hineingeschrieben, weil die Ironie ist jetzt auch so, dass der American Dream ist jetzt neu in Mexiko, dort bist du sicher. Hättest du nicht gedacht, oder? Weißt du, mit Mexikanern kommen ja jetzt aus Mexiko in die USA und dann geht es im Film so anders.
So ein Twist.
Und das Hauptproblem von dem Film ist einfach, dass die Satire nicht zustande kommt, aus dem simplen Grund, weil Charaktere sind dermaßen schlecht. In unserer Gruppe hast du ein paar Dekorationsfrauen, eine davon schwanger, die sind eigentlich nur dazu da, um etwa die laut zu kreischen. Eine kann zwar mit einer Waffe schiessen, aber da kommt ja da nie etwas draus raus. Und die andere sind zwei Hauptfiguren, der eine ist ein illegaler mexikanischer Einwanderer, der auf einem Ranch arbeitet, und der andere ist ein Rancher sein Sohn. Rancher sein Sohn ist so ein Rassist, aber auch nur so ein bisschen. Also er ist nie wirklich mega gemeinsam Mexikaner. Und die Mexikaner sind nicht wirklich ablehnend dem anderen gegenüber und die müssen dann zusammen auf Mexiko fahren in einem Lastwagen und das machen die ganz prima. Und es funktioniert einfach nicht und auch die Action ist total langweilig. Alle Figuren sehen genau gleich aus und die ganzen Purger haben auch keine Motivation. Also, was ich an den ersten erinnere, der im ersten ist schon wirklich so ein Psychoterror. Im ersten ist es darum gegangen, dass eine Gruppe Purger in ein Haus einbrechen will. Und da hat es eine Figur gehabt, der hat immer so in die Kamera reingeschaut und ein bisschen Sachen reden geschwungen und so. Dort war der Psychoterror auch definitiv das Element gewesen. Die jetzt purgen, haben einfach absolut kein Hirn mehr. Das sind einfach nur eine amorphe Masse von Leuten mit Waffen und in farbigen Masken zum Teil.
Kann man sich alles
schenken? Kannst du dir schenken. Also wirklich...
Das ist etwa der vierte, oder?
The Purge, The Purge Anarchy, The First Purge, The Purge Election, The Forever Purge und dann hast du noch zwei Staffeln Fernsehserie.
Hey, nein, das ist so dumm.
Wow.
Und ich mag ja dumm.
Aber ich alle schon.
Ja, wow. Ich habe auch solche Postapokalypse, ich habe Quiet Place 2 gesehen. So im ersten Empfinden meinst du ja die überflüssigste Fortsetzung, die es je geht. Der hat ja perfekt aufgehört am Schluss. Er heisst aber auch darum Part 2, wie mein Kollege mich darauf aufmerksam gemacht hat. Das ist nicht das 2, darum eben. Das ist wirklich einfach, er geht exakt dort weiter, wo der andere aufhört. Das ist wirklich in der gleichen Szene, glaube ich sogar. The Quiet Place, das dort ist auch irgendwelche komischen Aliens sind plötzlich auf der Erde gekommen und die werden, sind extrem schallempfindlich und sobald du irgendein lautes Geräusch machst, kommen sie und frissen dich. Und darum sind jetzt alle immer ganz, ganz leise rumlaufen. Und das ist immer noch im Zweiten so das herausstechende Merkmal, so der Laut-Leisig-Wechsel von wirklich ganz, ganz leisig. Es folgt mir immer noch der gleichen Familie wie im ersten Teil. Und die eine Tochter, die ist gehörlos. Mhm. Ja. Und das heisst, sie, bei ihr kommen natürlich immer Szenen, wo du irgendwo ein Monster siehst und sie hört es halt vielleicht gerade nicht, oder? Weil sie nicht hinschaut. Mhm. Und die Wechsel, die funktionieren immer noch. Dann ist das ganze Sounddesign ist sehr geil. Also wirklich dann so mega leisig und das kleine Knirschen und dann bam, und dann kommt wieder irgendwie eins. Und da siehst du auch mal den Anfang, wie das Ganze entstanden ist, wie die, ohne jetzt auch zu viel zu erklären, aber es zeigt sozusagen das Prequel, oder? Also einfach wie denn die Monster gekommen sind und wie alles losgegangen ist und dann der Bach ab ist. Und sonst ist es eigentlich einfach die Fortsetzung vom Letzten. Sie haben dann den gleichen, mit dem, was aufhört, der Letzte, wer jetzt dann nicht gesehen hat, darum sage ich es jetzt nicht. Aber die Quest schliessen jetzt einfach nur ab, das ist jetzt nicht so speziell. Ich habe ihn gut gefunden, war unterhaltsam gewesen, aber halt auch wirklich nicht mehr überraschend und auch nicht mehr so spannend, oder? Weil gerade die Anfangsszene, der Kollege von mir hat sie mega gut gefunden. Mir hat sie schon nicht so eingefahren, weil du hast die Monster die ganze Zeit gesehen. Mhm. Und für mich ist, sobald ich die gesehen, ich finde das Design von denen nur so mäßig, dann ist es für mich ein Actionfilm und dann ist es überhaupt nicht spannend. Und sobald sie dann weg sind, ist er dann die länger wieder besser geworden für mich. Und dann ist es auch wieder spannend geworden, wieder gute Szenen gehabt, wo es ruhig sein musste, wo wieder irgendein Scheiß passiert ist. Und dann, hat gute Sachen gehabt, spielen alle sehr gut, wirklich. Also ich finde, die Schauspieler sind wirklich top.
Aber das ist doch so ein Hollywood-Problem, ne? Dass sie da dann irgendwie...
Mit der Fortsetzung?
Nein, allgemein, dass sie dann finden, je mehr Monster oder je mehr Informationen, dass du hast, desto besser wird die Welt.
Ich weiß nicht, da ist, glaube ich, mehr das Problem wirklich von der Fortsetzung. Es ist ja wirklich nur der Anfang, wo halt die gestürmt haben, sind viele Monster dort gewesen. Das sind die ersten Viertelstunden, 10 Minuten. Nachher ist es wieder, gleich gewesen wie im ersten, oder? Darum, das hat sich dann wieder geleitet. Aber es ist, das ist so ein Film, finde ich. Der lebt davon, dass die unheimlich sind, wenn du sie nicht siehst.
Es ist allgemein so. Also man sagt ja eigentlich, die grössten Monster oder die gefürchtigsten Monster sind die, wo du dir selber im Kopf ausdenkst. Mhm. Darum ist, und damit spielen eigentlich die Grössen von Hollywood auch ganz gekonnt, indem man ein Monster anteast, aber ihn nie zeigt. Also Alien ist ja dort durch, lange nie gesehen. Der weiße Hai geht ja eigentlich auch, siehst du, erst zum Schluss eigentlich der Haifisch in all seiner Glorie und vorher stellst du dir nur vor, wie gross und mächtig. Und das sind halt einfach so die Dinge, ja, wenn du zu früh das Monster zeigst und du weißt, was es ist, dann ist es einfach nicht mehr so gefürchtig, wie wenn du dir das alles noch vorstellst im Kopf, oder? Weil du weißt ja selber, was dir am meisten Angst macht.
Ich sage wirklich, viel mehr Horror ist es, als ich dann geschaut habe, die Tochter, die ist 3, die ist irgendwie immer am Rumpoltern, bevor sie dann wirklich mal schläft. Und dann bin ich wieder zwischendurch mal geschaut und dachte, jetzt muss ich mal das Licht ablöschen. Und dann sehe ich so ein Fenstersperrangel weit offen, weißt du, der Pult vordran gestellt, sie ist im ersten Stock. Sie so, ja, ist heiß, ich habe das Fenster aufgemacht. Ich sage, das ist dann der Horror, wenn die einfach irgendwie das Fenster aufmachen und du das Gefühl hast, es geht jetzt in jedem Moment raus und du bist nachher unten dort den Film weiter schauen. Bin nachher alle 10 Minuten noch mal kurz geschaut. Gut, das Fenster ist noch zu. Das ist der Horror. Aber sonst war es gut gewesen. Quiet Place Part 2, gute Fortsetzung, aber ich finde immer noch, wäre nicht unbedingt nötig gewesen. Jetzt sind wir schon recht lang. Ich schiebe den Search Party, ich spare mir für nächste Woche auf, die Serie. Mhm. Dann wechseln wir hier in unsere Spielecke. Dort haben wir noch ein paar Games. Die einen ein bisschen kürzer wie die anderen. Ich fange mal an mit dem Ragnarok. Wirklich mit CK. Ich suche da schön das passende Video dazu. Das ist ein VR-Musik-Game und es ist gleich wie Beat Saber eigentlich.
Mhm.
Und Du eben spielst mit deinen beiden Controller, du bist aber ein Wikinger und du treibst ein Schiff an. Du bist der Takt angeht. Und die anderen rudern. Und du hast einfach vier Trommeln. Und vorne dran kommen wie so Guitar Hero oder so. oder Rockband kommen halt Symbol. Mhm. Und du musst die hauen. Und das ist halt alles so Wikinger-Rock. Also
und du musst dann im Takt von der Musik angehen. Das ist ja der Hammer.
Ja, genau. Und das, ich finde es, ich muss sagen, ich finde es schwieriger als Beat Saber, weil Beat Saber hast so Laserschwert und haust so Blöcke durch.
Ja.
Und das ist irgendwie, klar, da gibt es auch mehr Punkte, wenn du sie schön triffst. Aber da finde ich es schwieriger, in der das Gefühl zu bekommen, wenn du musst hauen und dass du die vier triffst. Mhm. Oder? Es sind halt vier Trommeln, oder? Und dann habe ich auch manchmal wirklich nicht, dann triff ich sie nicht richtig, ja. Oder? Obwohl ich das Gefühl habe, ich habe es doch schön ausgerichtet, oder? Aber es hat einen geilen Sound. Ich muss auch zwar sagen, es hat nicht, ich finde ja Rock, also Metal und so geil, aber da, es hat nicht so viele Lieder, wo ich finde, fängt richtig. Mhm.
Hat es irgendwelche Bands? Also irgendwas, was man
kennt? Ja, keine einzige. Weißt du, da hat es wirklich so Kampfzwerge und so Zeugs, die sind nehmen. Es ist alles so ein Zeugs. Aber wirklich geil gemacht. So. Du bist da irgendwie im Valhalla unterwegs oder so auf dem Schiff und je schneller dass du das machst, desto weiter kommst. Und du kannst auch, halt auch wie Guitar Hero, wenn du ja mega lang keinen Fehler machst, Feuerschwanz, genau, heisst auch eine Band. Oder das Lied. Dann latscht du dein Special auf und dann kannst du so links, jetzt sind wie so zwei Schilder, links und rechts, und dann kannst du so mit den Händen so rausschlagen und dann macht sie so das ist super lustig. Also, es macht huren Bock. Ich finde eben, die Lieder könnten für mich ein bisschen fetziger sein, vor allem könnte der Sound vom wenn du Trommeln schlägst, die müssen für mich ein bisschen mehr umfahren. Weil das ist, die macht mehr so bum, 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 bum. Und ich finde, die müsste halt auch irgendwie oder ich müsste ein bisschen Bass haben. Ja. Ich muss mal mit Kopfhörern noch testen. Nicht mit der, ich habe es mit der Quest 2 gespielt. Ah, stimmt, den muss ich noch kurz erzählen. Quest 2 ist ja die portable VR-Brille ja. Oder von Facebook. Und du kannst eben seit schon längerem eigentlich können einfach das Kabel anschliessen am PC und dann können die PC-VR-Games spielen. Ja. Oder? Weil die Quest 2 hat ja eigentlich wie so die portierten, also die abgespeckten Versionen. Jetzt das, ich habe es zuerst auch gekauft auf der Quest, nachher ist mir gesehen, Moment, mittlerweile unterstützt die das Native über Wireless.
Ah, okay.
Das heisst, okay. Du installierst ihre Oculus Software, installierst auch SteamVR und dann musst du noch irgendwo ein Hebel aktivieren unter Experimental Features auf der Brille dann auch. Und dann kannst du dich einfach mit deinem PC verbinden, über das Wi-Fi.
Okay, das ist aber noch geil.
Und es hat einfach verzögerungsfrei funktioniert. Und ich habe dann wirklich gerade den Direktvergleich gehabt von der mobilen Version von dem Game zu der PC-Version. Und die sieht natürlich gestochen scharf aus. Ja. Also viel besser. Und wirklich, ich merke keine Lags. Du könntest abgesehen davon sogar Input-Lag einstellen in dem Game. Das ist wirklich geil, muss ich sagen. Das ist... ja, denn, weil dann hast du all die Games, die du am PC hast. Kannst du aber auf deiner Quest 2 spielen. Wirklich sehr geil. Dafür verdammt Scheiß, weil du einen Facebook-Account machen
musst. Ja,
weil
klar.
Wirklich, die kannst du nur brauchen mit deinem Facebook-Account.
Ja, ist so. Ja.
Ganz ein riesiger Grund.
Also,
dann
noch eine Anmerkung zu Ragnarök. Für die so ein bisschen in der Viking-Metal-Szene sind. Ailstorm ist dabei. Zum Beispiel ich, ja. Ailstorm ist dabei. Da bin ich schon mal gut dabei.
Eben. Nein, das Sound ist, das hat schon gute Sachen drin. Das andere, was ich gespielt habe, ich suche da noch ein Video dazu, ist Back 4 Blood. Habe ich die Beta gespielt. Back 4 Blood ist die Fortsetzung, die indirekte, also ist von der gleichen Entwickler von Left 4 Dead. Mhm. Und das ist so ein kultiges, kooperatives Zombie-Game. Kennt ihr das?
Ich kann mich jetzt mal zusammen gestreamt im Fall.
Das könnte sein. Back 4 Blood ist wirklich genau das Gleiche. Du kämpfst dich, es gibt so verschiedene Kampagnen, wo dann aus irgendwie sonst viele Levels besteht, wo dann vielleicht das ist unterschiedlich, je nachdem wie schnell das bist, 15, 20 Minuten, was ich nicht, kämpfst du dich durch die einzelnen Levels durch, einfach immer bis zum Safe Room. Und jetzt neu ist, dass es erstens mehr Charakter gibt zum Wählen. Vorher hat es einfach die 4 gegeben, so hat jeder einen wählen. Und jetzt gibt es etwa 10. Und die haben dann auch so verschiedene, weißt du, die eine kann irgendwie, glaub, schneller heilen, der andere macht ein bisschen mehr Kopfschuss-Damage. Okay. Und das andere Spezielle ist, du kannst ein Deck zusammenstellen. Du sammelst Karten, kannst dann, glaube ich, auch die freischalten. Und die kannst du dann auswählen vor einem Game, oder? Dein Deck. Und das sind dann halt Sachen wie schneller laufen, schneller nachladen, mehr Leben und so Sachen, oder? Und da kannst du dich customizen. Zusätzlich findest du noch so Währung, wo du dann auch kannst im Game, du findest viel mehr Waffen jetzt eben auch. Und du kannst dann auch in so Köfer wie mit deinen Ressourcen Waffen kaufen. Oder zum Teil auch Karten, die dem ganzen Team helfen. Und die Waffen gibt es jetzt auch mit Upgrades. Da findest du wirklich farbkodierte Waffen, oder? So grün, violett, oder wie man es halt so kennt. Ja, ich bin da im Falschen, ich habe gemerkt, das Spiel lecker da. Ja, und eben findest du wirklich dann so Attachments. Und ja, plus gibt es halt neue Zombies, die riesengroß sind, die dann so die typischen roten Punkte haben, da musst du draufballern, damit es kaputt geht. Es hat mich jetzt nicht, für das so lange gegangen ist, dass jetzt eigentlich mal die Fortsetzung gekommen ist, bietet es mir fast ein wenig Neues. Aber ich meine, du kommst rein, es fühlt sich mega gut an, grafisch ist es geil, es läuft mega gut. Es hat schon ein Bugs gehabt, aber sehr flüssig alles. Du, macht halt easy Bock, oder? Einfach so die ganzen Zombies abrösten in diesen Horden und dann die neuen grossen Zombies, was es gibt. Es gibt jetzt auch so einen Oger, wirklich, der ist dann irgendwie so gross wie ein Haus. Ja, und jetzt ist einfach die Beta, ich glaube, die Open Beta fängt gerade heute an, wenn es mir recht ist, am 12. Vorher war es für die, die es vorbestellt haben. Ich glaube, jetzt kann es jeder gamen. Darum, hey, probiert es mal aus. Witzig, wir streamen es dann sicher, wenn es dann rauskommt, im Oktober, glaube ich. Wird sicher witzig. Dann habe ich noch ein Spezielles. Das ist ganz speziell. Death Trash.
Du gamest alles so, Left 4 Dead.
Ja, du hast
ja,
so,
weiss,
du hast so deine
Wikinger,
ja, die Metal-Phase hat er viel entdeckt.
ja, hey, das ist ganz schräg. Death Trash ist so eine Postapokalypse, komische Welt, so eine geheimnisvolle, es ist so ein Open-World-Rollenspiel mit totalem Pixel-Design. Aber du bist in so einer mega weirden Welt, wo alles so mega viel Fleisch hat. Das weißt du, wirklich so Fleischklümpel liegen rum, sie kriechen rum, mal leben, mal gibt es irgendwelche komischen Zombies. Und dann, so ein bisschen Fallout-mässig, oder? Gehst du hin, machst Quests für die Leute, erkundest die Welt, sammelst Ressourcen, Skills, neue Ausrüstung, oder? Wie es halt dazugehört. Aber speziell ist wirklich, die Welt ist so weird. So, die erste Figur, die du triffst, ist einfach irgend so ein komischer Fleischbaumberg.
Wow.
Was? Und für den suchst du noch einen Freunde. Und er hat gerne fleischige Freunde. Und ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, ob er irgendwelche Opfer sucht oder so. Aber es ist so unheimliche Stimmung und das Sounddesign. Und es ist erst im Early Access auf Steam. Ich glaube für einen 20er. Und ich find's recht geil. Es ist so ungewöhnlich. Also weißt du, wenn du mit den Leuten redest oder Dialoge oder mit diesen Figuren hast, du kannst übrigens einfach über den Haufen knallen. Auch so ein bisschen wie beim Fallout. Du kannst eine Quest annehmen, kannst du einfach über den Haufen knallen, wenn sie dumm kommen. Hey, wirklich, das müsst ihr euch, also man muss es zumindest auf die Wishlist tun. Es ist jetzt schon draußen. Für mich ist es einfach ein klarer Fall von, da muss ich nicht jetzt spielen. Das ist einfach, da warte ich lieber, bis die ganze Kampagne und so fertig ist. Aber sehr, sehr ungewöhnlich.
Ich will jetzt also, am Bild anschauen.
Ja.
Sehr weird.
Sehr.
Und dann noch mein letzter ganz kleiner Tipp. Der Ramp. Der Ramp ist ein Skate-Game. Du hast, glaube ich, 5 Stutz.
Ah,
ist mega schön. Hat 3 Level oder so. Und wo du einfach in einer Halfpipe oder in einem Pool rein, kannst du ein skaten. Wirklich ohne Ziel und irgendwas. Ist einfach chillig. Hat easy Sound und die Steuerung ist recht ungewöhnlich, also irgendwie, wenn du halt Tony Hawk und all die gewöhnt bist. Weil du musst immer irgendwie drücken, wenn er unten ist bei der Pipe und dann aber loslassen, weil er raufgeht und dann aber kurz bevor du wieder landest, musst du wieder draufbleiben. Das ist sehr gewöhnungsbedürftig am Anfang. Und, ja. Aber einfach witzig, wenn ihr irgendwie ein easy, chilliges Skate-Game sucht. The Ramp ist wirklich, kostet nichts, hat auch nicht extrem viel Inhalt. Aber sehr lustig. Ich finde es wirklich schön. Es ist ein schönes und ein kleines Indie-Game, das man auch unterstützen kann. So, ja, das sind all meine Game-Tipps für diese Woche. Also, dann sind wir durch. Schau, jetzt sind wir sogar rechtzeitig für den Dominik, dass du da springen
kannst. Ja, schau hier.
Also, dann, wenn ihr Fragen, Kommentare habt, wir kommen immer welche über. Der Letzte hat irgendwie gefragt, ob wir mal etwas über High-Fidelity-Sound machen können. Wie das mit Streamen und so. Dem muss ich mal noch nachgehen. Das ist aber sicher ein grösseres Projekt. Aber schreibt uns Fragen, wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wirklich Kraut und Rüebli, wir können alles gerne beantworten. Und einfach schreiben an podcast@digitech.ch oder eben auf dem Discord-Kanal, ihr findet alles in den Shownotes, ist immer verlinkt. Dort tun wir eigentlich auch meistens fleissig antworten. Ja, also dann danke für euch fürs Mitmachen und dann danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Tschüss. Thank you.